Guten Abend und willkommen zum Magazin. Wie schmeckt Menschenfleisch?
Wenn diese Frage jemand am Ende einer durchzechten WG-Nacht stellt, ist es besser, Zeit zu gehen. Für uns ist es aber der Einstieg in eines der wildesten Kapitel der niederländischen Fernsehgeschichte. Dennis Storm und Valerio Seno, sowas wie die niederländischen Joko und Klaas, wollen auf diese besoffene Frage, wie schmeckt Menschenfleisch, eine nüchterne Antwort finden. In ihrer Sendung Proofkonein, auf Deutsch Versuchskaninchen, gehen sie bis aufs Äußerste. Oder besser gesagt Innerste. Denn Valerio ist Dennis und Dennis ist Valerio. So einfach ist die Idee. Doch je näher die beiden ihrem Ziel kommen, desto unwohler fühlen sie sich damit.
Ich fühle mich so nicht lecker. Es fühlt nicht lecker. Nein, ja, ich fühle mich auch fies.
Ihr Experiment sorgt schnell für großes Entsetzen auf der ganzen Welt.
Es ist eine mega alberne, beknackte Idee.
Als unmoralisch, ja sogar widerlich bezeichnen.
Es droht Ungemach, denn die niederländische Politik ist von dem makaberen Experiment gar nicht begeistert. Ein Gerichtsverfahren klopft an die Tür. Aber von vorne. Begrüßen wir sie.
Die echte Proefkonijnen, Valerio Seno und Dennis Storm.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und dem besten Gast aller Zeiten.
Thilo Mischke. Es gibt wahrscheinlich wenig deutsche Journalisten, die so viel Schönes wie auch Böses in der Welt gesehen haben wie Thilo. Unermüdlich reist er seit Jahren durch die Krisenherde der Welt und berichtet darüber in seinen Uncovered-Reportagen für ProSieben. Er nimmt uns mit in die Fentanyl-Krise der USA, das Innenleben der japanischen Mafia, der Yakuza und die Kriege in Syrien oder der Ukraine. Wie Thilo diese Reisen persönlich erlebt, hört ihr in seinem Podcast Alles muss raus oder lest ihr in seinem Buch, das den gleichen Titel trägt. Schön, dass du da bist, Thilo.
Hi, ich finde es schön, dass ich jetzt darüber mit euch sprechen kann, was ihr da zubereitet habt.
Lecker wird's, hoffentlich.
Lecker ist für mich ja auch so ein urniederländisches Wort. Also alles ist ja in diesem Land, glaube ich, immer sehr lecker.
Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Du hast ja auch schon wirklich einige Fernsehexperimente hinter dir. So ein Stück Fleisch rausschneiden lassen, um das zu essen. Würdest du das machen? Wäre das für dich ein Thema?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich auch an zahlreiche betrunkene Gespräche oder bekiffte Gespräche erinnern, wo genau das debattiert wurde. Da gab es ja dann auch die Überlegung, kann man Kühen zum Beispiel an einer bestimmten Stelle des Körpers ein Stück Fleisch rausschneiden, damit man diese Kuh nicht töten muss, sondern immer wieder, wenn es dann verheilt ist, ein neues Steak bekommt, was auch eine mega eklige, wenn ich gerade nüchtern feststelle, wenn man darüber spricht, eine mega eklige Vorstellung ist, dann so eine verheilte Eiterkuh irgendwie dann wegzuessen. Aber diesen Gedanken, würde ich mich essen, würde man zum Kannibalen werden? Das ist ja eigentlich ein total beliebtes Sophie- und Kiffergespräch, meiner Meinung nach.
Ja.
Interessant. Ja, ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber geredet mit irgendjemandem, ob ich das gerne mal machen würde. Aber okay.
Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil wir wollen natürlich später auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie weit Unterhaltung im Fernsehen oder generell gehen kann. Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch zwei kurze Disclaimer. Wir werden so in der Geschichte irgendwann auch ein bisschen über offene Wunden und Blut natürlich sprechen. Das bleibt nicht aus. Wenn euch damit unwohl ist, dann könnt ihr die Stellen überspringen. Da weise ich dann auch noch mal drauf hin. Und dann könnt ihr einfach in der Zeit auf unseren Instagram-Kanal schauen oder uns eine gute Bewertung geben. Irgendwas, was halt gerade reinpasst in die Zeit. Und es ist eine niederländische Sendung, die wir heute besprechen. Proefkonijn, das heißt, die O-Töne, die ihr hören werdet, sind auf Niederländisch. Vieles versteht man natürlich ein bisschen. Ja, also ich werde die aber trotzdem immer übersetzen und auch so einleiten, dass ihr da Bescheid wisst. So, Thema Menschenfleisch. Wie schmeckt das? Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Geschichte und bevor wir uns dem ganzen Experiment widmen, müssen wir erstmal verstehen, wie so ein Experiment in den Niederlanden oder im niederländischen Fernsehen überhaupt möglich war. 2011 hat so ziemlich jede wilde Idee einen Platz im Fernsehen verdient. In Deutschland ist MTV Home gerade zu Ende gegangen und alle haben auf einmal Bock, in einem Campingwagen Snickers und Gewürzgurken zu frittieren. Like, wer es noch kennt. In den Niederlanden laufen zu dieser Zeit Woche für Woche Sendungen, die für deutsche Verhältnisse eher ungewöhnlich sind. Spiten and Slicken zum Beispiel. Auf Deutsch Spucken und Lecken. Eine Sendung, in der es ganz grob gesagt um Sex- und Drogenthemen geht. Die werden in einer Art besprochen, dass selbst eingefleischte Reddit-User zweimal hinhören müssen.
Ja, wir gaan even fingeren vandaag.
Die Idee der Sendung Proefkonijn, also Versuchskaninchen, war da überzeugend einfach und familientauglich. Dennis und Valerio finden nüchterne Antworten auf besoffene Fragen. Ganz unspektakulär zum Beispiel, wie kann man aus einer Holzplatte und einem Laubbläser eigentlich ein Hovercraft bauen? Oder wie löst man eine Schaumstoffleiste restlos auf? Die Antwort: in Nagellackentferner. Das Hauptelement jeder Sendung ist aber, dass Dennis und Valerio für eine dieser besoffenen Fragen ihren Körper an die Wissenschaft geben. Nicht drumherum reden oder Expertinnen fragen, nein, die Antwort selber erfahren. Die Sendung ist im Dezember 2011 gerade mal eine Woche alt, als der Pressesprecher des Senders BNN ankündigt, in der nächsten Folge von Profgenein klären Valerio und Dennis die besoffene Frage, wie schmeckt eigentlich Menschenfleisch? Für die Show am 21. Dezember, ihrer zweiten Sendung überhaupt, nehmen sie sich vor, sich gegenseitig zu essen. Sie sind damit die Ersten, die das offen im Fernsehen machen werden. Was die rechtlichen Konsequenzen sein werden, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie spielen also mit dem Feuer. Aber wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, Menschenfleisch zu essen? In der Geschichte gibt es immer wieder Fälle, in denen Menschen andere Menschen essen. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg oder die angeblichen Rituale von sogenannten Südseevölkern. Dazu später mehr. Aber eine der bekanntesten Geschichten, in denen Menschen andere Menschen essen, spielt sich 1972 in den Anden ab. Das Rugby-Team Old Christians Club ist auf dem Weg von Uruguay zu einem Freundschaftsspiel nach Chile. Beim Überflug über die Anden gerät das Flugzeug in ein Unwetter und stürzt ab. Bis zur Rettung, 42 Tage später, ernähren sich die Überlebenden von ihren gestorbenen Freunden und Teammitgliedern. Vielleicht hat auch diese Geschichte Dennis und Valerio zu ihrem Experiment inspiriert. Klar ist nur, heute wird die Frage geklärt, wie schmeckt das eigentlich, Mensch?
Wild. Also es ist eine Studioshow und die wollen das live vor Publikum machen.
Genau, also es gibt Einspieler, in dem sie unterwegs sind und am Ende wird das Fleisch im Studio zubereitet und gegessen.
Und ist es dann so Carpaccio-mäßig oder wird es dann so angebraten?
Ja, das will ich noch nicht vorwegnehmen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall, es wird spannend. Ich habe euch die beiden mal mitgebracht und ich würde sagen, wir schauen uns die mal an und ihr könnt mal beschreiben, wen wir da sehen. Das sind Valerio und Dennis.
So richtig zwei so BWLer.
Ja, also so hatte ich mir die gar nicht vorgestellt.
Ich auch nicht. Das ist schon Joko und Klaas, aber als BWL-Version.
Ja.
Als niederländische BWL-Version, ja. Zurückgegelte BWL. Haare, ja. Groß und blond.
Ja.
Also einer von den beiden. Und Valerio hat einen Schnauzer, einen dünnen Schnauzer.
Ja. Und trägt irgendwie so ein tweetartiges Sakko mit Einstecktuch, Krawatte, wilde Farb- und Muster. Kombination, will ich meinen, mutig.
Ja, das sind die beiden und die geben jetzt ihren Körper an die Wissenschaft. Mal schauen, wie wissenschaftlich der ganze Fall am Ende wirklich ist. Aber wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Kannibalismus und ich würde sagen, wir klären mal ganz kurz, was das eigentlich ist.
Kannibalismus bezeichnet erst einmal ganz allgemein das Verspeisen von Artgenossen. Wir denken dabei natürlich zuerst an Menschen, die Menschen essen, wie im Fall von Valerio und Dennis, aber auch im Tierreich gibt es Fälle von Kannibalismus. Der tasmanische Teufel hat in seinem Beutel nur Platz für 4 Jungtiere. Werden mehr geboren, werden die restlichen verspeist. Aber zurück zum Mensch. Fast alle menschlichen Gesellschaften haben Kannibalismus mit einem Tabu belegt. Und was hat es da jetzt mit den angeblichen Ritualen der Südseevölker auf sich? Ja, wir überspitzen diese Formulierung hier bewusst. Das eurozentristische Bild von den wilden Menschenfressern im Urwald geht vor allem auf eine Reiseerzählung aus dem 16. Jahrhundert zurück. Wie viel von der barbarischen Beschreibung der Realität entsprach, ist unklar. Genauso unbeantwortet bleibt die Frage, ob es solche Rituale heute, zum Beispiel bei Völkern, die abseits der Zivilisation leben, heute noch gibt.
So, und jetzt wissen wir so grob, was Kannibalismus ist. Und ich würde sagen, damit gehen wir mal direkt rein, denn die beiden haben ja noch gar nichts, was sie essen können. Im Studio haben mittlerweile alle Platz genommen. Man merkt deutlich, das Publikum ist angespannt. Jetzt geht es los. Es ist Zeit, wirklich Hand anzulegen. Aber bevor ja auch nur irgendwie ein kleines Stück Mensch verspeist wird, machen sich Dennis und Valerio auf einen ganz besonderen Weg. Dennis weiß wohin. Bevor ich ein Happen von Valerio nehme und er von mir, gehen wir zu einem Experten.
Schlager.
Ja, es geht zu einem Schlachter. Okay, auf Deutsch würden wir wahrscheinlich Fleischer sagen. Und gerade der Fleischer ist der, der den beiden jetzt sagt, was sie bedenkenlos abschneiden und essen können. Es geht um nichts weniger als zu bestimmen, welches Körperteil in ein paar Tagen aufgeschnitten werden soll. Ein Muskel muss es auf jeden Fall sein. Der Fleischer malt auf die Rückseite von Dennis' Oberschenkel einen großen Kreis. Dennis hat auch direkt eine Idee, was man da rausholen könnte.
Das ist aber flink, ist nicht so.
Doch die Vorstellung nimmt ihm der Fleischer direkt wieder. So groß wie ein Schnitzel wird es eher nicht werden. Oberschenkel schön und gut, aber Valerio reicht das noch nicht. Er will vom Fleischer wissen, was ist denn mit dem Hintern? Bekommt man da vielleicht was Leckeres raus? Na klaro, gar kein Problem, sagt der Fleischer. Das ist ja ein riesiger Muskel. Die Wahl ist also getroffen. Bei Valerio wird ein schönes Stück frischer Hintern auf dem Teller landen. Jetzt darf Dennis sich sein Stück Fleisch aussuchen. Was darf es denn sein? Er hat besonders viel Lust auf Bauchmuskel. Auch kein Problem, sagt der Fleischer und malt mit einem Edding ein Quadrat auf Valerios Bauch. Valerio ist mittlerweile sogar so gut drauf, dass er das ganze Experiment mit einem kurzen Stopp beim Drive-In vergleicht.
Dann haben wir nu bei der McDrive durch das Gedeelte bei der Praatbauch.
Die Bestellung ist aufgegeben, jetzt muss das Menü nur noch zubereitet und serviert werden. Und zubereiten heißt in diesem Fall herausoperieren. Ich glaube, hier wird es mal so langsam Zeit, dass wir uns mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigen. Ist das eigentlich erlaubt, Menschenfleisch zu essen? Und wenn nein, wer macht sich hier eigentlich alles strafbar? Eine nicht ganz unwichtige Frage für Dennis und Valerio. Denn was nach der Show passiert, weiß hier niemand so richtig. Haben die beiden vielleicht schon bald keinen Job mehr, weil es erstmal ins Gefängnis geht? Um die Frage zu beantworten, hat sich rechtlicher Beistand im Studio eingefunden. Der Anwalt Gerard Spong. Er findet das Experiment, wie so viele im Studio, bizarr und schockierend. Dennis geht so langsam die Düse. Ihm scheint bewusst zu werden, worauf er sich hier eingelassen hat. Daher erstmal die wichtigste Frage an den Anwalt.
Meester Spong, juridisch gesehen, ist dit heel schlimm von uns?
Wie schlimm ist das Experiment eigentlich? Also juristisch betrachtet.
Was jullie doen ist eigenlijk strafbar. Heel formeel geredeneerd.
Top.
Fantastisch. Formal juristisch ist das Experiment strafbar. Und es kommt noch härter. Nicht nur Dennis und Valerio machen sich strafbar, nein, auch der Fleischer, der sie berät, der Chirurg, der das Fleisch herausnehmen wird, der Koch, der es zubereiten wird und der Fernsehsender BNN, der das Experiment ausstrahlt. Jetzt hat auch Valerio Schiss. Er will wissen, was denn dann passieren könnte. Um diese Frage zu beantworten, muss der Anwalt etwas differenzieren. Für den Chirurg könnten bis zu 4 Jahre Haft drohen, da das grundlose Entnehmen von Fleisch unter den Straftatbestand der Misshandlung fällt. Dennis und Valerio wären in diesem Fall dann Mitwisser und, um ein sehr altes Wort zu bemühen, Hehler ihres eigenen Fleisches. Was aber die Konsequenz davon wäre, für Valerio und Dennis, aber auch alle anderen, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. So einen Fall hat es ja noch nie gegeben. Dennis ist verwirrt. Der Chirurg ist doch ein plastischer Chirurg. Und wenn er sich jetzt die Nase machen lässt und dabei etwas aus seinem Körper entfernt wird, ist das doch auch keine Misshandlung. Anwalt Schwong gibt ihm recht. Bei einer Schönheits-OP unterschreibt man zwar extra, dass die OP keine Misshandlung ist, aber trotzdem gibt es Grenzen. Diese sind zwar nicht zu 100% festgelegt, aber Fleisch bzw. einen Muskel wegzuschneiden, um ihn danach zu essen, lässt sich schwer als Schönheits-OP deklarieren. Nur Dennis und Valerio kommen ohne einen Chirurgen nicht an ihr Fleisch. Sie müssen das Risiko also eingehen. So, das sind die Rahmenbedingungen. Jetzt, wo wir bei so wilden Fernsehideen sind und über das Jahr 2011 gesprochen haben, was war denn deine wildeste Fernsehidee, die du vielleicht auch zum Glück nicht umgesetzt hast?
Es gab jetzt am Anfang des Ukraine-Kriegs, es gibt ja diese Möglichkeit, sich selbst ausbilden zu lassen zu einem Soldaten in der Ukraine. Und ich wollte das eigentlich mal machen, um zu zeigen, wie wenig wert eigentlich ein Mensch in einem Krieg ist. Und vielleicht ist es ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe, diese Ausbildung, die nahe der Front stattfindet, weil ich auch weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen von vor Ort, dass diese Stellungen, wo dort trainiert wird, ja nun auch oft angegriffen werden. So, das ist so Ideen, da bin ich froh, dass mich da immer jemand bremst. Sonst so, also von LSD nehmen über ich möchte durch den gefährlichsten Urwald der Welt laufen, 6 Tage mit 2 Kameramännern. Ja. Da bin ich froh, dass mich keiner bremst, weil ich das dann einfach ausprobieren kann.
Bist du eigentlich speziell versichert, frage ich mich gerade.
Darüber darf ich nicht sprechen.
Okay.
Du musstest ja wahrscheinlich auf den Reisen auch schon mal die ein oder andere eklige Sache essen.
Ja.
Was kommt dir denn da so in den Sinn?
Es ist auch, so richtig eklig ist ja irgendwie nichts. Es sieht immer nur manchmal, wenn du Leuten erzählst, dass eine der Berliner zentralen Berliner Delikatessen Blutwurst ist, fällt auch die herbe Welt in Ohnmacht. Also so, aber wer schon mal tote Oma gegessen hat, was die Berliner Bezeichnung für Blutwurst ist, weiß, schmeckt eigentlich ganz gut. So, aber es sieht nicht schön aus. Und so sind ganz viele Gerichte und auf der Welt. Sie sehen oft nicht schön aus, schmecken aber gut. Also es gibt zum Beispiel auf den Philippinen dieses berühmte angebrütete Küken. Dieses Ei, wo so ein kleines Küken dabei ist. Ich sag mal so, also vielleicht hole ich mir jetzt auch einen Shitstorm mit rein. Das ist natürlich grausam, was man da isst. Und es sieht auch nicht schön aus, wenn man dieses Ei aufschlägt und da liegt da dieses schon mit kleinen Federn und so ein Schnäbelchen. Mhm. Aber dann isst man's und stellt fest, oh wow, das schmeckt ja wie das beste Ei, das ich je in meinem Leben gegessen habe.
Nicht dein Ernst.
Ja, es schmeckt richtig.
Das schmeckt eher wie Ei.
Das schmeckt richtig doll nach Ei. Es ist so wie so, es ist eigentlich wie Frühlingszwiebeln und Ei. So fühlt sich's im Mund an. Krass. Also so ein bisschen so kross.
Ich muss gerade an den Ortolan denken.
Musst du so ein bisschen krönk, also kross ist es so ein bisschen, so die kleinen Knöchelchen, die knacken dann auch. Also du isst es so. aber es schmeckt halt einfach wirklich wie das beste Eigelb, was du je gegessen hast. Weil wir sind ehrlich, das, was an einem Ei schmeckt, ist das Eigelb und nicht das Eiweiß. Ja. So. Und das schmeckt wirklich, also das ist ganz toll. Und so ist eigentlich ganz viel Gerichte auf der Welt basieren nach diesem Prinzip. Es sieht scheiße aus, schmeckt aber gut. Also ich habe schon wirklich seltsame Dinge gegessen. Also so ein Tukan zum Beispiel, den mussten wir eben essen, weil wir nichts mehr zu essen hatten. Oder irgendwelche komischen Fische, die aus der Urzeit zu scheinen stammen.
Ja, ja.
Die schmecken allerdings nicht und ein Tukan schmeckt auch nicht. Das schmeckt nach Ledergürtel. Kann ich wirklich, das ist wirklich...
Ja. Wo hättest du denn eine persönliche Grenze, wo würdest du sagen, das würde ich nicht essen?
Ich esse zwei Dinge nicht, nicht aus religiösen Gründen. Ich esse keine Schweine. Ich finde, Schweinefleisch ist ein ziemlich ekliges Fleisch. Und ich esse keine Kraken, also Oktopus. Mhm. Ich finde, es ist ein Zufall der Evolution, dass wir hier auf dieser Erde als Krönung der jetzt für unsere religiösen Freunde Schöpfung rumlaufen und nicht die Kraken. Mhm. Kraken sind einfach zu krass intelligent. Ich kann das nicht essen. Das wäre so, als würde ich meinen kleinen Bruder essen, wenn man so einen Kraken isst.
Okay, Herr Flo, vielleicht sollten wir mal unser Kraken-Essverhalten überdenken.
Ja, wir sind nämlich beide große Fans.
Von Tintenfisch,
von gegrilltem Oktopus, leider.
Ja, Leute lieben, es ist ja auch tolles, sehr eiweißhaltiges Fleisch. Also es ist ja toll als Gericht. Aber ihr müsst euch vorstellen, so ein Krake, der hat nicht umsonst in jedem Arm ein eigenes Gehirn. Also du isst wirklich ein sehr, sehr intelligentes Lebewesen. Die könnten eigentlich sprechen. Und das ist sowieso, cool, iss mich mal nicht. Oh, au, au, du isst meinen Arm. Au, au, au. So.
Diese Sendung macht mich emotional fertig.
Vielleicht sollten wir noch mal eine Folge darüber machen, ob wir uns nicht strafbar machen. Es wird eine sehr introspektive Folge. So, und ich würde sagen, jetzt wo wir gerade bei der Zubereitung von Lebewesen sind, schauen wir doch mal, was bei Dennis und Valerio als nächstes passiert. Die sind jetzt nämlich auf dem Weg zum Chirurg. Es ist also soweit. Das Fleisch kommt raus und der Chirurg macht sich strafbar. Wer der Chirurg ist, werden wir allerdings nicht erfahren. Denn in der Praxis, in der Dennis und Valerio mittlerweile angekommen sind, werden alle Personen durchgehend gepixelt. Das macht natürlich Sinn. Denn Stand jetzt sind sie auch die einzigen, von denen wir sicher wissen, dass sie rechtliche Konsequenzen zu befürchten haben. Der kalte Flur, der sterile Geruch. Jetzt, wo aus der besoffenen Idee ziemlich nüchterner Ernst wird, ist klar, es gibt keinen Weg zurück. Der Chirurg ist auch schon da, begrüßt die beiden und erklärt das Prozedere. Hier nochmal ein kurzer Disclaimer. Ich werde jetzt beschreiben, was genau beim Chirurgen passiert. Wenn ihr darauf keine Lust habt, springt gern ein paar Minuten nach vorne. Um an das Fleisch zu kommen, muss zuerst die Haut aufgeschnitten werden. Darunter kommt dann das Fett zum Vorschein. Das interessiert Valerio und Dennis erstmal nicht. Sie wollen ja zum Muskel. Um dahin zu kommen, wird das Fett beiseite geschoben und der Muskel freigelegt. Dann kann der Chirurg eine medizinische Schere ansetzen und ein Stück abschneiden. Dennis und Valerio schauen sich an. Ergibt Sinn, aber...
Hoeveel Fleisch kann je er als het ware uithalen? Wat kunnen we verwachten?
Ja, wie viel kann man denn eigentlich rausholen? Der Chirurg macht ihnen klar, hier gibt es keinen ganzen Teller zu holen, nur einen kleinen Happen. Valerio dämmert so langsam, worauf das Ganze hinausläuft. Er will wissen, ob der Muskel eigentlich wieder nachwächst.
Das kommt wieder zurück auf Show.
Nein, die Spiele kommen nicht zurück.
Der Muskel, der entfernt wird, wächst nicht wieder nach. Raus ist raus. Das Stück Fleisch wird daher am Ende nicht größer als 3 Zentimeter sein. Muskelgewebe ist ein essentieller Bestandteil des Körpers, der zwar kräftiger und schwächer werden kann, aber einmal entfernt kommt er nicht wieder. Jetzt ist es raus. Und für die beiden Versuchskaninchen ist das Experiment nochmal auf einer ganz anderen Stufe angekommen. In diesem Moment kippt die Stimmung in der Praxis. Valerio wird klar, dass ihr kleines, lustiges Experiment unwiederbringliche Konsequenzen haben wird. Sollen sie das Experiment wirklich fortsetzen? Gut, ich baue hier keine künstliche Spannung auf, sonst wäre die Folge ja jetzt vorbei. Natürlich machen sie es. Und nur wenige Minuten später stecken Valerio und Dennis in schniekergrüner OP-Kleidung. Valerio landet als erster auf dem OP-Tisch. Wir erinnern uns, Dennis hatte so richtig Lust auf Bauchmuskel. Das heißt, Valerio muss auf dem Rücken liegen und darf die ganze Operation auch noch mit ansehen. Irgendwie eine doppelte Bestrafung.
Hätten die dem Mann doch irgendwie einen Lappen oder so vor die Augen hängen können, oder? Also das ist ja, der leidet noch mehr als der andere.
Ja, ja. Dann ist es soweit. Der Chirurg setzt das Skalpell an und durchtrennt die Haut.
Oh, wat vies. Gadverdamme.
Ja, das ist nicht so vies, hoor.
Sofort tritt eine weiß-rote Mischung hervor. Fett und Blut.
Da zit de spier onder. Daar zit jouw stukje.
Ik hoopte dat hij nog was.
Als der Chirurg zum nächsten Schnitt ansetzt, spürt Valerio plötzlich etwas.
So, das fühlte ich.
Da hat die Betäubung wohl ein wenig nachgelassen. Es tut nicht weh, aber es kitzelt. Will man in so einem Moment ehrlich gesagt auch nicht haben. Aber es muss ja weitergehen. Der Chirurg entfernt das Fett und gibt so endlich den Blick auf Valerios Muskel frei. Jetzt hat Dennis seinen Nervenzusammenbruch und fängt an zu überlegen, ob er das wirklich noch machen will.
Das ist auch geil, wenn der eine anfängt, der andere so, ach so, nee, ich bin mir jetzt irgendwie nicht mehr sicher, ob ich das auch will.
Sind die aber betäubt?
Ja, ja. Doch, bedanken.
Ja, lokal betäubt, ja.
Oh Gott.
Nu ik dit allemaal zo zie? Nee, Dennis, oprotter, ik zweer het.
Ich würde oprotter mal so frei mit fuck you, halt die Schnauze übersetzen. Mitgehangen, mitgefangen. Der Chirurg vergewissert sich ein letztes Mal, denn jetzt muss er im Grunde die Straftat begehen. Es ist wie an der Fleischtheke im Supermarkt. Er fragt, ein kleines Stück wollt ihr, oder? Und dann schnippschnapp.
Ist das das?
Ja, das ist Fleisch.
Das Fleisch ist draußen. Das erste Verbrechen ist begangen. Und das zweite folgt zugleich. Denn jetzt muss ja auch noch Dennis auf den Tisch. Einmal Hintern aufschnippeln, bitte.
Sag mal, kann ich mal ganz kurz fragen? Du hast dir also das Video ganz angeguckt, ne?
Mhm.
Wie lange braucht das dann, um zu heilen? Das ist ja ein operativer Eingriff, also... Wird das zugenäht? Ich kann mir das gerade irgendwie nicht so richtig bildlich vorstellen.
Das haben sie nicht gezeigt, aber es wurde wahrscheinlich zugenäht und die sind dann da wieder rausgelaufen, einfach danach.
Ganz normaler Dienstag.
Darüber wurde nicht gesprochen.
Mhm. Irre.
Bei Valerio hingegen ist wieder gute Laune angesagt. Kurz überlegt er, ob er vielleicht ein Foto von Dennis offenem Hintern twittern soll. Belege gibt es davon bis heute zum Glück keine. Nur wenige Minuten später ist die zweite illegale OP vorbei. Und selbst der Chirurg bekommt so langsam Appetit auf das Abendessen.
Oh, das sieht doch lecker aus.
Apropos, wie bereitet man Mensch eigentlich richtig zu? Die beiden operierten Fernsehhasen haben da unterschiedliche Philosophien. Valerio möchte Dennis gerne als Dessert essen, denn das ist ja das Beste am Essen. Dennis möchte Valerio hingegen pur, als Essenz, unverändert auf der Zunge spüren. Hört man den beiden zu, denkt man nicht daran, dass sie gerade dauerhaft ein Stück Muskel entfernt haben lassen. Das Ganze klingt eher wie ein Gourmet-Ausflug unter Freunden. Und nun ja, das wird es jetzt auch. Denn sie machen sich auf dem Weg zum nächsten Komplizen. Lex Kock, der Koch. Es lief viel Blut und Fett. Jetzt ist der Disclaimer natürlich wieder, den muss ich nochmal davor setzen, den Disclaimer. Gibt es so was ihr richtig eklig findet? Also so, es gibt ja Leute, die können kein Blut sehen. Mhm. Habt ihr da was euch so richtig das Ende gibt?
Also ich finde so Scheiße, also so menschliche Scheiße und so Dixie-Toiletten, das finde ich alles schon ziemlich eklig. Da, also,
oh ja. Mhm.
Also so, also wir haben ja im Vorgespräch kurz über die Fusion gesprochen. Also so einfach diese Festival-Toiletten ist schon so ziemlich eklig. Also es gibt natürlich auch grausam und eklig in Kombination, aber so jetzt mal so ein nachvollziehbares eklig ist, glaube ich, an oberster Stelle bei mir so wirklich gescheiterte Kanalisation. So nach einem großen Regenfall, wenn dann irgendwie die Gullis übergehen. Oh. Nee. Ja. Oder kennt ihr diese Bodenduschen? Diese Duschen, die so bodentief sind. Wenn man da dieses kleine Ventil, wo das Wasser abläuft, nicht regelmäßig reinigt, dann riecht es auch wirklich ganz furchtbar. Mhm. So, das ist eklig.
Ja, genau, so verstopfte Abflüsse und sowas da, also wenn man da so Haare rauszieht und so weiter. Ugh.
Ja.
Ich bin, glaube ich, auf Team Scheiße. Auch
Team
eine
Scheiße.
Band. glaube ich. Das finde ich auch schlimmer, weil ich finde irgendwie alles, was so mit körperlichen so Ausflüssen oder so Alter oder so, das finde ich alles nicht so schlimm. Ich bin sogar manchmal bei TikTok und so in diesen Pickel-Ausdruck Rabbit Holes und könnte mir das ehrlich gesagt stundenlang angucken.
Da muss ich würgen.
Das finde ich irgendwie auf eine Art befriedigend, mir sowas anzugucken.
Nee, das ist krass. Das frage ich mich immer, das sagen ja ganz viele. Ich frage mich immer so, was ist da? Wie geht das? Also mir wird richtig, ich muss das so das wegmachen.
Das ist irgendwie wie so eine Erlösung. Weißt du, man... Ja, ich drücke aber auch selber gerne Pickel Erlösung. Aus bei anderen.
Lilly wird religiös, wenn sie...
Ja. Nee, und Blut finde ich auch nicht so schlimm. Bin auch, glaube ich, aufgewachsen in einer Familie, wo sehr viel über so widerliche Sachen geredet wird, auch immer beim Essen und so. Ja. Deswegen irgendwie, da schockt mich nichts. Aber ich finde auch widerliche Toiletten natürlich, ja, ich glaube, da
ist bei mir auch... Es gibt ja auch so Krankheiten, die sind so faszinierend. Also nekrotisierende Faszitis ist meine Lieblingskrankheit.
Klar, kennt sie nicht.
Das ist dieses, wenn du dann sich einen kleinen Kratzer holst und dann fällt dir aber der halbe Arm ab deswegen, weil diese Bakterien nicht gestoppt werden können mit Antibiotika. Und die gibt's auch als Version auf Genitalien. Das kann ich jedem mal empfehlen zu googeln. Das ist auch so wirklich so Nightmare-Fuel.
Nee, ich wollte gerade sagen, das sind immer wenn ich irgendwie eine Krankheit höre, wo ich nicht weiß, was das ist und ich kurz davor bin, bei Google auf Enter zu drücken, setzt so dieser Moment ein, du wirst jetzt Bilder sehen, die dich nie wieder loslassen und dann lasse ich's. Oh nee. Wow.
Also das ist irgendwie aber auch nicht eklig. Das ist einfach so grausam. So
Grusel.
So ein komplett geschälter Hoden, einfach weil die Haut weg ist.
Oha. Hattest du eigentlich schon mal eine richtig schlimme Verletzung auf einer deiner Reisen?
Ja. Also das ist eine lustige Geschichte, das ist aber ein eigener Podcast, das kriege ich nicht in kurz. Also ich sage einfach nur, was passiert ist, ich habe es auch schon im Podcast erzählt, deswegen kann ich erzählen. Mir ist fast mein Genital abgefallen im Urwald, also so, das kann ich schon mal...
Stay tuned. Weißt du noch, in welcher Folge das ist, wenn du darüber gesprochen hast?
Ich glaube, relativ eine von den frühen Folgen. Sag du doch den coolen Satz mit den Shownotes. Die Geschichte, wo Thilos Genital abgefallen ist.
Wir packen das in die Shownotes, wenn ihr wissen wollt, wie Thilo fast der Hoden abgefallen ist.
Nee, alles. Nicht nur der Hoden, alles.
Ach so, alles.
Ja.
Wenn ihr wissen wollt, wie Thilo fast alles untenrum abgefault wäre, dann klickt doch jetzt in die Shownotes. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum Grande Finale. Es wird geschlemmt. Aus dem bunten Prüfkönein-Studio ist mittlerweile ein Fine-Dining-Restaurant geworden. In der Mitte steht eine Küche, davor eine lange Tafel mit Kerzen und feinem Geschirr. Es ist angerichtet. Gleich werden Dennis und Valerio, das Publikum und wir wissen, wie das Fleisch schmeckt. Diese besondere Situation erfordert eine besondere Ansage von Valerio.
Ich ga het even international machen. Ich ga het op z'n Engels zeggen. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Ladies and gentlemen, bring out the meat!
An den Tables bzw. der Herdplatte heute Lex Kock.
Dieser Name?
Ja. Es ist ein echter Name. Es ist sein echter Name.
Ja, mit dem Namen muss man Koch werden und vor allen Dingen Koch werden, der Menschenfleisch zubereitet. Oder Pornodarsteller, ja.
Lex Kock, ein Koch aus Amsterdam, der dort zwei Restaurants betreibt. Wahrscheinlich war es nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der die Zubereitung der beiden Moderatoren übernimmt. Denn daran sei noch einmal erinnert, auch Lex Kock macht sich potenziell strafbar, indem er das Menschenfleisch zubereitet. Aber warum ist er dann dabei? Neben der Aufmerksamkeit, jetzt auch in diesem Podcast, findet Lex es freaky und spannend, Menschenfleisch einmal zuzubereiten.
Das ist ja heel freaky, finde ich. Und darauf finde ich es auch wel leuk om te doen.
Ja. Nun gut, jeder hat seinen Kink. Wie all die anderen in der Sendung hat aber auch Lex seinen Humor in diesem Moment nicht verloren und erklärt stolz, dass er sich, Überraschung, nicht vorbereitet hat auf das Menü. Zu lustig soll es jetzt aber auch nicht werden. Valerio erinnert noch einmal daran, dass es sich hier um ein wissenschaftliches Experiment handelt. Sie möchten herausfinden, wie Menschenfleisch schmeckt. Nicht mehr, nicht weniger.
Was immer mit wissenschaftliches Experiment? Ja, ich denke mir so, Dudes.
Das muss natürlich so ein bisschen hochgejatzt werden.
Es macht mich wirklich fertig.
Neben dem Stück Muskel, dem Höhepunkt des Menüs, bekommen beide auch noch ein Stück Fett vom jeweils anderen. Damit nichts vom Geschmack ablenkt, wird Lex Kock die beiden Stücke komplett ohne Salz, Pfeffer oder Soße zubereiten. Damit das Ganze auf dem Teller dann aber nicht so karg daherkommt, gibt es auch noch ein bisschen Spargel, Karotte und Trüffelmayonnaise dazu. Was es halt so braucht für ein wissenschaftliches Experiment. Dennis und Valerio läuft auf jeden Fall schon das Wasser im Mund zusammen.
Oh, ich fand, ja, heerlijk.
Okay, now Lex, ich hoor het al.
Lex Kock hat schon etwas Öl in der Pfanne heiß gemacht. Dennis stellt jetzt die Frage aller Fragen.
Wie gaat er als eerste in de pan?
Nou, du isst Valerio.
Zuerst in die Pfanne geht Valerio. Lex Kock greift zur Zange und legt das kleine Stück Valerio ins heiße Öl.
Jezus, je ligt in de pan.
Da liegt Valerio nun in der Pfanne. Es zischt und brutzelt. Und Valerio möchte von Lex Kock wissen, ob sich das Kochen jetzt anders anfühlt. Nee, ist irgendwie wie Ribeye, sagt er. Ein beruhigendes Gefühl. Am Ende ist Valerio auch nur ein ganz normales Stück Fleisch. Dann wird Dennis noch dazugelegt und schon sind die beiden fertig, serviert zu werden.
Valerio? Und das ist für Dennis.
Du es dir auch nicht nehmen lässt zu sagen, Valerio wird in die Pfanne gelegt und Dennis wird in die Pfanne gelegt.
Ja, natürlich, natürlich. Ein Blick ins Publikum offenbart leere, unsichere Gesichter. Doch Dennis und Valerio sind sich nicht so ganz sicher, wie sie sich fühlen, als die beiden Stücke vor ihnen liegen. Jetzt können sie das Fleisch zum ersten Mal riechen.
Okay, that's it.
Nou ja, beetje vreemd, maar wel lekker.
Ein kurzer Exkurs in die niederländische Sprache. Lecker kann so ziemlich alles bedeuten. Man kann damit schöne Situationen und Orte genauso beschreiben wie Essen. Aber egal, wie es verwendet wird, es ist eigentlich immer positiv. So positiv, dass bei Dennis durch den Geruch von Valerios Fleisch sogar heimatliche, kindliche Erinnerungen hervorgerufen werden. Ihr merkt, die Stimmung wippt schneller hin und her als meine Hüfte bei Stayin' Alive. Apropos Hüfte, Valerio darf zuerst von Dennis hinternaschen. Showtime.
Wow, einfach wow, Flo.
Valerio nimmt das Stück Fett vom Teller und beißt zu. Einmal, zweimal. Dennis scheint zäh zu sein. Aber der möchte, dass Valerio ihn so richtig schön durchkaut. Valerio ist aber schon ganz woanders. Er denkt nur noch daran, dass es Dennis Hintern ist, den er hier isst. Aber es schmeckt echt nach...
Es schmeckt wel nach Fleisch und es ist so... Als ein Autoband, ich krieg
es
gar nicht.
Das erste Fazit, es schmeckt nach Fleisch. Na, das ist mal eine Überraschung. Valerio träumt von Ribeye. Der Vergleich von Lex Kock geht ihm nicht aus dem Kopf. Wieder Schnitt ins Publikum. Die Gesichter zeigen eine Mischung aus Schock und Ungläubigkeit. Nach ewig langen 20 Sekunden schluckt Valerio endlich runter.
Das ist weg.
Euphorische Musik, Applaus, aber Valerio scheint im Moment zu schaffen zu machen.
Ich fühle mich so nicht lecker.
Es fühlt nicht lecker?
Nein, ja, ich fühle mich auch fies.
Valerio fühlt sich nicht so gut. Schlecht, um genau zu sein. Aber in der harten Welt des Fernsehens gibt es keine Zeit für komplexe Emotionen. Dennis ist dran.
Jesus Christus.
Er nimmt einen Bissen vom Fett und bereut es sofort.
Oh, das ist nicht lecker.
Nein?
Nein.
Müsste er jetzt die Frage beantworten, wie schmeckt Menschenfleisch? Er würde mit verzogenem Gesicht sagen, eklig. Aber es geht noch weiter. Die beiden haben ja jetzt den Muskel vor sich. Das, ja, ich sag's mal so, gute Stück Fleisch. Valerio beginnt wieder, nimmt ein Bissen und muss sofort lachen. Ihm schmeckt's. Valerio findet es sogar so lecker, dass er am liebsten noch ein Bissen nehmen würde. Dennis freut's. Sein Hintern ist ein wunderbarer Leckerbissen.
Maar hier weg, ich fand es lecker. Ich soll lecker. Ein Stückchen lust.
Mein Bier schmeckt lecker.
Auch er ist positiv überrascht von der zweiten Portion.
Ja, dit ist gewoon die betere Steak, hoor.
Ja, toch?
Ist prima.
Ja, der Muskel ist das bessere Steak, wie er sagt. Für die beiden lässt sich Menschenfleisch also mit Rindfleisch vergleichen. Endlich ist das wissenschaftliche Experiment erfolgreich absolviert. Speck, nicht lecker, Muskelfleisch wie Rindfleisch. Oder wie Valerio es etwas unwissenschaftlicher ausdrückt.
Je bent om op te eten.
Was heißt das?
Du bist zum Aufessen. Du bist zum Aufessen. Es gibt, wie sagt man das auf Deutsch?
Du bist zum Anbeißen.
Ja, sowas.
Anbeißen lecker.
Ja, du bist zum Anbeißen.
Ach, das bekommt jetzt hier auch eine ganz neue Bedeutung. Schön.
Und weil es so gut ist, nimmt Valerio direkt einen Nachschlag vom zweiten Stück. Er beißt zu und bereut es direkt. Das war zu viel. Der leckere Geschmack ist weg. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Adrenalin so langsam nachlässt. Es ist vorbei. Sie haben es geschafft. Was aber auch bedeutet,
offiziell Kannibal sein.
Und elkaar haben aufgegeben.
Die beiden sind nun offiziell Kannibalen. Und ihr Chirurg und ihr Koch und der öffentlich-rechtliche Sender BNN hängen da alle mit drin. Was jetzt passiert? Niemand weiß es. So, das heißt, wir haben jetzt auf unterschiedlichen Ebenen geklärt, wie Mensch eigentlich schmeckt. Aber was man eben bei den beiden auch gesehen hat, es ist auf der einen Seite ein Experiment. Wissenschaftlich würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht beschreiben.
Nein.
Also dafür fehlen, glaube ich, einige Komponenten. Es ist am Ende Unterhaltung und wir haben es ja am Anfang schon ein bisschen angesprochen, so wie weit darf Unterhaltung gehen? Hast du da für dich Leitplanken? Also was du nicht machen würdest oder ja, wo es irgendwie eine Grenze gibt, weil natürlich deine Reportagen sind ja am Ende auch irgendwo eine Art Unterhaltung, ja. Es ist irgendwie auch, man entflieht vielleicht aus der Welt, um ein noch schlechteres Leben zu sehen, um dann abzuschalten und sich zu denken, okay, so schlecht geht's mir ja gar nicht. So, wie gehst du damit um?
Also ich habe journalistische Leitplanken, aber keine thematischen Leitplanken. Es gibt so Themen, die ich nicht berichten kann, weil ich davon keine Ahnung habe. Da ist ganz viel so aus dem Sport. Ich habe einfach davon, das interessiert mich auch nicht. Also ich kann eigentlich immer nur, ist mir irgendwann aufgefallen, gut darüber berichten, wofür ich mich auch interessiere und was ich so originär selber spannend finde und erzählenswert halte. Was für mich gar nicht geht, das sind auch die besonderen Arbeitsbedingungen bei uns in unseren Filmen und aber auch wenn ich schreibe, es wird nichts inszeniert, nie. Es wird nicht sozusagen, der Protagonist spielt die erste Geige, nicht die dritte Geige. Mhm. Oder die Gesprächspartnerin spielt, also sozusagen nicht der Kameramann sagt, können Sie sich mal dahin stellen, sondern der Kameramann stellt sich hin, bis das Bild gut ist. So, also, und das verändert einfach die Arbeit. Das sind so meine Leitplanken, dass ich auch nicht erlaube oder wir grundsätzlich nicht erlauben, so Gänge filmen, Gänge drehen, sowas. Das ist einfach bescheuert, weil man macht das auch nicht im Printjournalismus, dass du einer Person sagst, können Sie mir das nochmal. Können wir nochmal da lang gehen? Da haben wir, also das macht man einfach nicht.
Ja, ja. Ja.
Aber also inhaltlich würde ich sagen, moralisch gesehen kenne ich keine Grenzen. Ich würde über alles berichten und eigentlich auch mit jedem sprechen und liebe das auch zu wissen. Ich würde, dass ich mit jedem Menschen sprechen würde. Es gibt natürlich auch bestimmte Werkzeuge, die ich anwende, damit nicht jeder alles sagen kann. So, das ist wichtig. Naja, also wenn du zum Beispiel mit Rechtsextremen sprichst oder mit Menschen, die dich als Plattform nutzen, dass du eben früh genug erkennst, aha, ich werde jetzt hier gerade benutzt, um Falschinformationen, Propaganda oder Populistisches zu verbreiten. Und das ist natürlich etwas, was ich vermeide, beziehungsweise auch nicht immer schaffe, aber darauf achte, dass ich nicht als Werkzeug benutzt werde für andere in diesen Gesprächen.
Um dir hier einmal Honig um die Lefze zu wuchten, finde ich das tatsächlich in den Sendungen wirklich immer sehr angenehm, dass man weiß, was du für eine Haltung hast und wo du herkommst, aber dass du gleichzeitig die Person nicht verurteilst in dem Moment, weil ich glaube, dann ist so ein Gespräch natürlich auch sofort vorbei, wenn man eigentlich ausstrahlt, so kannst du erzählen, was du willst, das ist mir komplett egal.
Also es ist so, wissen auch meine GesprächspartnerInnen, dass ich, welche Haltung ich habe und wenn die geklärt ist, kann man sich auch ganz gut unterhalten, insbesondere, weil ich auch nicht versuche, mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich Recht habe und die Person nicht. So, nur wenn meine Person gegenüber was richtig Dummes sagt, dann grätsch ich rein.
Ja, das verstehe ich. Bei den beiden ist niemand reingekrätscht. Das Experiment Menschenfleisch essen ist zu Ende gegangen. Wir haben jetzt noch nicht geklärt, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Niederlanden aussehen und welche Konsequenz das Ganze für die beiden hat. Die Show ist vorbei, die Menschen verspeist. Doch wie geht es jetzt weiter? Nachdem die Sendung am Abend des 21. Dezember 2011 im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender BNN lief, konnte die Frage niemand wirklich beantworten. Aus Sicht des Senders war die Show trotz aller Aufregung und Berichterstattung im Vorhinein kein großer Erfolg. 438.000 Menschen schalteten ein. Erwartet hatte man sich eher eine gute Dreiviertelmillion. War das eine Lose-Lose-Situation für BNN? Hat der Sender die Stärke des Themas falsch eingeschätzt und jetzt auch noch einen Gerichtsprozess an den Hacken? Wie zu erwarten, wird das Experiment kurz nach Ausstrahlung ein Fall für die Politik. Martin Haverkamp, Parlamentsmitglied der Christdemokraten, meldet sich schon einen Tag nach der Ausstrahlung zu Wort und beklagt, dass es keine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei, das Gesetz zu brechen. Er forderte auch die zuständigen MinisterInnen für Medien und Justiz auf, zu der Sendung Stellung zu beziehen. Währenddessen nahm auch die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf. Aber wurde das Gesetz wirklich gebrochen? Eine Antwort auf die Frage gibt es erst gut 2 Monate später. Im Februar 2012 gibt der niederländische Justizminister bekannt, dass keine Ermittlungen eingeleitet werden. Die Begründung? Der Straftatbestand Menschenfleisch essen existiert so nicht. Kannibalismus ist in den Niederlanden nicht strafbar. Verurteilt werden Kannibalen daher meist für Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Kannibalismus stehen, zum Beispiel Mord. Das gilt übrigens auch in Deutschland. Aber zurück zu unserem Fall. Wie kam der Anwalt Gerard Spong also jetzt darauf, dass Dennis und Valerio schuldig sein könnten? Der Anwalt in der Sendung hat den Fall sehr, sehr streng ausgelegt und alle Personen, die an diesem Experiment beteiligt waren, als Komplizen des Chirurgen gesehen. Denn ja, das Entnehmen des Fleisches ist strafbar. Wie wir schon gehört haben, ist das grundlose Entnehmen von Körperteilen, auch wenn es einvernehmlich geschieht, unter den meisten Umständen nicht erlaubt. Aber genau in dieser Sache passiert nichts. Letztendlich werden alle Ermittlungen gegen Dennis und Valerio, den Chirurgen, den Koch und den Fernsehsender BNN eingestellt. Die Begründung: Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund für eine Strafverfolgung. Eine genauere Begründung gibt es nicht. Dennis und Valerio sind freie Männer. Mit der Entscheidung wollen sich die niederländischen Politiker aber nicht so leicht abfinden. Albert Dijkgraaf von der christlich reformierten Partei SGD fordert schon bald ein Verbot von Kannibalismus. Denn so etwas, wie Dennis und Valerio gemacht haben, sollte nie wieder vorkommen. Ihr könnt es euch schon denken. Die Gesetzesänderung kommt nie und im März 2012 ist das Thema eigentlich auch schon wieder aus der Welt. Für die Versuchskaninchen Dennis und Valerio ist wieder Business as usual angesagt. Noch weitere 3 Jahre drehen sie Proofcon ein und geben ihren Körper an die Wissenschaft. Weltweit großes Aufsehen erregen sie nur noch einmal. Um die weiblichen Wehen und Geburtsschmerzen nachzuempfinden, lassen sie sich an eine spezielle Maschine anschließen. Als die Fake-Wehen einsetzen, schreien die beiden unermüdlich und werfen sich vor Schmerz gekrümmt auf den Boden. Sich einen Muskel aus dem Hintern entfernen zu lassen, ist im Gegensatz zu einer Geburt also eher etwas für Weicheier.
So.
Also da ich diese Maschine auch kenne und sie für den Fernsehsender Six mal ausprobieren musste, es ist auf jeden Fall ich war auch sehr überrascht, wie schmerzhaft das ist. Und ich war so auf, es gibt so irgendwie so 10 Stufen und ich habe das mit so einer Hebamme gemacht und irgendwie ich war so auf Stufe 3 und habe ausgegeben und die Hebamme ist dann so hoch bis auf Stufe 8 und hat dann so einfach so, lag dann so irgendwie so auf dem Bett und ist so eigentlich in sich zusammengefallen und meinte so, ja, das ist, so ist Geburt. Also so ist eine simulierte Geburt.
Aha. Ja, ja. Und das sind so Elektroschocks, ja, die dann so, in den Körper geschickt werden, oder?
Kennt ihr diese, es gab mal so eine Zeit, so eine Abnehmmaschine, wo man so Elektroschocks sich gegeben hat und auf dem Bett sitzen durfte dabei oder auf der Couch und das Ding unreguliert. So ist es eigentlich, also du kriegst halt so richtige Elektrostöße, du kriegst halt so Krämpfe, also du hast dann irgendwann so Muskelkrämpfe enorme.
Ja. Könnt ihr verstehen, dass Kannibalismus nicht strafbar ist, sondern nur der Weg dahin?
Ja.
Oder seid ihr auf der Seite der PolitikerInnen, die sagen, das muss verboten werden?
Das ist auf jeden Fall, das ist so komische Strohmann-Argumente. Das ist so richtig was für die AfD. So Kannibalismus verbieten. Das ist so speziell und so. Ja, ja. Also, wir müssen die europäischen Außengrenzen bauen und dabei, wenn wir schon dabei sind, müssen wir auch Kannibalismus verbieten. Das kann ich mir so richtig vorstellen, dass so eine Slide
damit bei das nicht mehr vorkommt.
So Maximilian Krah bei TikTok rastet aus, weil es noch Kannibalismus ist noch nicht verboten.
Deutsche Männer essen Schwein, kein Mensch. Ja. Dass es in den Niederlanden nicht strafbar ist, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil auch, das denkt man jetzt zwar im Zuge der letzten politischen Entwicklung nicht, aber ist ja schon noch ein sehr liberales Land. Aber in Deutschland hat mich das schon überrascht, dass der Straftatbestand nicht irgendwann mal 1889 von Bismarck unter Strafe.
Was ich mir gut vorstellen kann, in Deutschland ist es, dass es, glaube ich, unter eine sexuelle Präferenzstörung fällt und deswegen kann es nicht so richtig, muss es so ganz besonders betrachtet werden. Also ich glaube, dass Kannibalismus in seiner sexualwissenschaftlichen Betrachtung etwas eher was Sexuelles darstellt als etwas Gastrosophisches. Also es geht, glaube ich, weniger um Genuss als mehr um Lust.
Und war das nicht bei diesen Kannibalen von Rothenburg auch so, dass das Opfer oder die Opfer vorher ausdrücklich gesagt haben, dass sie das wollen und dass deshalb auch so was ganz Schwieriges ist, beziehungsweise das Thema häufig einfach so super komplex ist, weil meistens die Leute, die gegessen werden, den ersten Schritt sozusagen gehen. Also
das ist das, was du gerade meintest, dass es eben natürlich oft mit Sexualität zusammenfällt, beziehungsweise ja, dass das nicht isoliert betrachtet werden kann, weil klar, ich meine, wenn du wirklich an dem Punkt bist und sagst, heute habe ich Bock auf Mensch, dann muss das ja irgendwo aus dir herkommen.
Also ich glaube, wer jetzt hier von den Hörerinnen und Hörern das Bedürfnis hat, irgendwie jemanden zu verspeisen, das ist der Moment, wo man vielleicht eine Therapie beginnen sollte.
Dann schließt euch lieber an so eine Geburtssimulationsmaschine an. Da spürt ihr euch auch nochmal richtig.
Ja. Das war eine ganz wunderbare Folge. Thilo, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Auch für die Einblicke in deine Arbeit. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr alles rauskommt.
Ja, darfst du schon was verraten?
Jetzt kann ich offiziell darüber reden. Wir schließen eine 2 Jahre andauernde Recherche ab unsere Freunde aus den fundamentalen christlichen Kreisen und wie stark sie Einfluss nehmen, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns.
Spannend. Mega gut.
Und wir haben einmal natürlich was zur Wahl gemacht. Und ich, zufälligerweise ist der Film Forrest Gump 30 Jahre dieses Jahr geworden. Und ich habe so ein bisschen diese Idee von Forrest Gump nochmal neu aufgegriffen und bin durch die USA gereist und habe sie mich so ein bisschen doof gestellt.
Coole Idee. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Das heißt, die kommt dann...
Ja, die kommt dann im Umfeld der Wahl.
Warst du auch im Monument Valley und bist die Straße runtergerannt?
Vielleicht.
Hattest du eine Pralinendose dabei?
Das nicht, aber habe ich möglicherweise das als Zitat in dem Film in unserer Doku verwendet? Kann sein. Kann sein, ist, dass ich auch nicht nur ich bin sehr, sehr viel gerannt für diesen Film. Sehr viel. Aber das kommt ganz praktisch. Jetzt machen wir doch ein Sportthema. Das kommt noch auch dieses Jahr. Ich bereite mich gerade, wir machen gerade so eine Dark Side of Marathon Business und ich laufe dafür einen Marathon in Berlin und für den trainiere ich. Und das konnte man ganz gut dann kombinieren, wenn ich dann einfach durch das Death Valley jogge in Las Vegas.
Ja.
Also bei Las Vegas. Ja. Und das war auf jeden Fall viel gejoggt bin ich in den USA.
Ich habe auch irgendwas, glaube ich, in Costa Rica gesehen. Kann das sein?
Das sind die radikalen Christen.
Aber hast du da nicht auch irgendwas mit Laufen? Hast du das nicht auch kombiniert da?
Ich laufe überall. Ich muss ja für dieses scheiß Training muss ich ja ständig und immer. Ich bin auch vor kurzem in Uganda, plötzlich war ich so laufen und bin am Viktoriasee in irgendwelche Slums reingejoggt morgens um 5.
Und die Leute waren haben so, was macht dieser komische Mann hier?
Ja, es ist, also mehr konnte ich das White Privilege nicht spüren als dort. So, das war auf jeden Fall sehr unangenehm.
Wo kriege ich denn hier Elektrolyte her?
Das ist richtig unangenehm. Es wird noch unangenehmer.
Die Erdinger alkoholfrei.
und ja, in Costa Rica da haben wir einen sehr, 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 ich betone das, wirklich extrem bekannten YouTuber dabei begleitet, wie der sich so ein bisschen, ich würde sagen, in unserem Film outet, dass er auch zu diesen evangelikalen Christen sich gedreht hat. Und wir hatten diesen sehr, wirklich sehr bekannten YouTuber, den habe ich auf einer Demo getroffen und ich war sehr überrascht, dass er auf dieser Demo war. Und dann hat er sich aber irgendwie so ein bisschen in uns verliebt, in uns als Team und meinte so, obwohl er eher vom, sagen wir mal, radikalen Spektrum auch ist, dieser YouTuber, meinte, ach, ihr könnt mich ruhig dabei begleiten. Und darüber war ich sehr glücklich, dass er mich daran teilen lassen haben. Also wenn wir jetzt den Podcast beenden, sage ich auch gleich, wer es ist.
Mhm. Dann wissen wir.
Dann legen wir mal ganz schnell auf. Kleiner Einschub aus der Zukunft. Wir wissen natürlich mittlerweile, wann die Dokus laufen. Und zwar am 28. Oktober gibt es die Doku über die radikalen Christen. Und am 4. November, einen Tag vor der US-Wahl, gibt es die Doku über die US-Wahl. Bei ProSieben und auf Join. Es war eine ganz fantastische Folge. Ansonsten können wir uns nur sagen, folgt Was schmeckt dahinter auf Instagram. Bewertet uns fleißig und kräftig. Und bis nächste Woche.
Food Crimes – Was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.